Am meisten profitieren in dem gesamten EU-Binnenmarkt Zürich, Tessin, Nordwestschweiz und Zentralschweiz. Das sind die vier Spitzenränge. Ich glaube, es wäre schön, wenn man den Bundesrat jetzt seine Arbeit machen lässt. Also wenn er das Verhandlungsmandat fließt, dass er mit dem Verhandlungspartner verhandeln kann und dass nicht einfach alles schon schlecht geredet wird, bevor man überhaupt das Ergebnis hat.
Herzlich willkommen zur neuen Staffel von unserem Stark und Vernetzt Podcast. Im Podcast, in welchem wir mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft über die Schweizer Europapolitik sprechen. Ihr habt es richtig gehört, es ist eine neue Stimme am Mikrofon. Mein Name ist Nicola Solberger und im Namen vom ganzen Stark und Vernetzt Team darf ich heute Markus Diet, Mitte-Regierungsrat vom Kanton Aargau und Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen, kurz KDK, im Podcast begrüßen. Herzlich willkommen.
Besten Dank für die Einladung. Grüße miteinander heute.
Es ist viel passiert im Europa-Dossier in den letzten Monaten. Der Bundesrat hat im Dezember den Entwurf für ein Verhandlungsmandat verabschiedet. Das Ziel ist, anhand eines Pakets den bilateralen Weg von der Schweiz mit der EU weiterzuentwickeln. Das Verhandlungspaket Bilaterale 3 umfasst unter anderem die Aktualisierung der 5 bestehenden, der Abschluss von 2 neuen Binnenmarktabkommen mit der EU sowie Kooperationen bei der Forschung, Bildung und Gesundheit. Der Entwurf für das Verhandlungsmandat ist bis Mitte Februar in Konsultationen gegeben worden, bei den parlamentarischen Kommissionen, Wirtschaftsverbänden, Sozialpartner, aber auch bei den Kantonen. Und die Kantone haben hier auch eine Stellungnahme verabschiedet. Und über die Sicht der Kantone auf das Verhandlungsmandat und die bilateralen 3 wollen wir heute gemeinsam sprechen. Jetzt, bevor wir in die Tiefen der schweizerisch-europäischen Beziehungen abtauchen, möchte ich zuerst einen kurzen Schritt zurück machen und mal über die Organisation KDK sprechen. Weil die hat ja auch einen ganz spannenden Bezug zu Europa. Und vielleicht kannst du ganz kurz erklären am Anfang für unsere Hörerinnen und Hörer, was genau die KDK ist und warum gibt es überhaupt?
Ja, sehr gerne. Ja, KDK ist die Abkürzung für die Konferenz der Kantonsregierungen. Und der Name sagt schon, also es ist eine Konferenz von der Gesamtregierungen. Gesamtregierungen, das bedeutet, dass jeder Kanton, jede Kantonsregierung tut einen Regierungsrat delegieren, wo nachher eben die Stimme des Einzelnen vom Kanton, der nachher tut in dieser Konferenz vertreten. Und die Konferenz, die tut Zusammenarbeit unter den Kantonen in ihrem Zuständigkeitsbereich fördern. Und man will auch in kantonsrelevanten Angelegenheiten vom Bund eben wirklich die erforderliche Koordination und Informationen von den Kantonen sicherstellen. Das ist eigentlich der Zweck der KDK.
Jetzt, die Europapolitik ist ein Schwerpunkt der KDK. Warum ist das so?
Ja, das steht in dem Sinn schon in der Verfassung, dass gerade Kantonsregierungen müssen eben konsultiert werden und auch einbezogen werden, wenn es gerade in der Aussenpolitik um Themen geht, die Kantone nachher betrifft. Also, ich sage es salopp, wo es Kantone nachher ausbaden müssen. Und da geht es darum, dass man auch jetzt eben eine konsolidierte Haltung hat in so Fragen, konsolidierte Haltung von der Kantonsregierung. Man muss auch immer aber betonen, die Aussenpolitik, das ist Sache vom Bund. Das ist nicht Sache von den Kantonen, aber die Konsequenzen von dieser Aussenpolitik, die tragen meistens dann letztlich Kantone. Und ja, die Umsetzung passiert in den Kantonen, die Auswirkungen in der Wirtschaft, die spüren wir dann auch, oder auch der Grenzverkehr. Das ist da, wo der Grund ist, warum also wir uns da auch ein Schwerpunktthema gesetzt haben.
Also seid ihr überzeugt, dass man eine gute Beziehung Schweiz-EU braucht, jetzt auch von Seiten Kantonen?
Also wenn man schaut, oder, bei diesen unseren 26 Kantonen, der Bund besteht aus Kantonen, die 26 Kantonen, da grenzen 15 Kantonen, grenzen direkt an den europäischen Wirtschaftsraum, an den europäischen Binnenmarkt. Und wir haben rund die Hälfte der Exporte, die gehen in die EU. Und 2/3 der Importe kommen aus der EU. Und das ist schon bedeutet, also ein wichtiger Wirtschaftspartner, nicht nur für den Bund, eben, sondern eben auch für die Kantone. Und wenn man sich bewusst ist, dass jede dritte Franke bei uns eben im EU-Binnenmarkt verdient wird, dann ist es doch nicht ganz unwesentlich, dass wir irgendeine Beziehung haben, wie wir sind auf dem europäischen Kontinent, mittendrin. Und da braucht es geregelte Beziehungen für die Wirtschaft, aber auch für unsere Einwohnerinnen und Einwohner.
Jetzt, die KDK gibt es ja schon seit über 30 Jahren. Das geht zurück auch auf die damalige EWR-Abstimmung im 93, wo das wo die KDK gegründet worden ist. Wieso hat man sich damals entschieden, dass man sich in so einer Thematik wie die Europapolitik so auch exponieren
will? Ja, das geht eigentlich noch sogar zurück bis in die 70er Jahre. Das ist immer deutlicher geworden, dass Kantone ihre Eigenständigkeit und der Gestaltungs- und der Handlungsspielraum eben auch angesichts von der fortschreitenden Zentralisierung beim Bund eben, dass man da eine intensive Zusammenarbeit muss haben. Und dann ist dazu gekommen, wie du angesprochen hast, die Internationalisierung von der Politik, wo sie so in den 90er Jahren das alles noch beschleunigt hat. Und die Ablehnung vom Beitritt vom EWR in der Volksabstimmung vom Dezember 92, die ist dann sicher noch der Ausschlag gewesen, wo die Kantone gesagt haben, jetzt wir müssen in der weiteren Gestaltung von dem Raum, wo wir drinnen leben, eben uns auch einbringen. Und das hat dann dazu geführt, dass man sich so organisiert hat, wie ich eingangs gesagt habe.
Jetzt hat sich ja seither viel entwickelt. Wir hatten die bilaterale 1 abgeschlossen. Wir hatten die bilaterale 2 abgeschlossen, 2004. Und jetzt stehen wir in der Diskussion für die bilaterale 3, wo sich auch die KDK, wie eingangs gesagt, stark engagiert auch. Am 2. Februar hat der KDK die Stellungnahme für den Entwurf zum Verhandlungsmandat präsentiert und das auch wohlwollend verabschiedet. Jetzt, was ist die Position von der KDK dort in dieser Thematik um die bilateralen 3?
Ich glaube, die Hauptaussage ist schon die, dass wir die Beziehung, die wir haben, die ist vorhanden. Und wir wollen auch, dass die wieder funktioniert. Momentan funktioniert sie nicht, weil viele Abkommen sind sistiert, werden nicht mehr umgesetzt. Also wenn wir denken an Zugang zu Forschung, Bildungsraum, gestoppt. Wir haben auch Abkommen, die in Verhandlungen gewesen sind, im Vorfeld, die gestoppt worden sind. Und das ist für die Wirtschaft eine sehr schlechte Situation. Man hat auch keine Sicherheit. Man muss teilweise sehr, sehr viel teure Bedingungen fast einkaufen, wenn man will, weiterhin am Markt können teilnehmen. Das kann dazu führen und führt teilweise auch, dass Wirtschaftszweig abwandern in EU-Raum, weil es einfach günstiger ist und höher zu hoch sind. Darum ist die Schweiz wirklich darauf angewiesen, dass wir da wieder als wichtiger Wirtschaftspartner wieder geregelte Beziehungen haben. Und wenn man sich bewusst ist, dass im gesamten EU-Binnenmarkt, wenn man schaut, welche Regionen profitieren am meisten von dem Markt, dann ist es noch spannend, und das ist nicht nur auf die Schweiz bezogen, sondern auf den gesamten EU-Binnenmarkt. Am meisten profitieren in dem gesamten EU-Binnenmarkt Zürich, Tessin, Nordwestschweiz und Zentralschweiz. Das sind die 4 Spitzenränge. Also wir haben nachweislich und auch die Innerschweiz, die Zentralschweiz, eine sehr, sehr hohe Betroffenheit und tun gut daran, die Beziehungen wieder zu regeln.
Das ist natürlich aus dem Grund sicher auch ein Grund, wieso Kantone so vertieft eingeben in dieser Thematik. Wo siehst du so die grössten Herausforderungen bei der bilateralen 3 aktuell?
Also es ist ja so, jetzt, dass man das Verhandlungsmandatsentwurf ist jetzt in der Konsultation gewesen. Das war ein sehr intensives Verfahren gewesen. Von der Verfassung her müssen Kantone konsultiert werden, die außenpolitischen Kommissionen, Nationalrat und Ständerat müssen konsultiert werden, das ist passiert. Es war bei uns sehr, sehr ein intensiver Prozess gewesen. Es ist vielleicht schon spannend, wenn man weiss, dass wir 2 Konsultationsrunden gemacht haben bei den Kantonen, bei den Kantonsregierungen und eben, wie ich eingangs gesagt habe, die Beschlüsse sind immer von Gesamtregierungsräten. Und da haben wir 2 Konsultationsrunden gemacht und haben insgesamt 75 Anträge behandelt. Und das hat dann zu dieser Stellungnahme, die wir verabschiedet haben, mit 24 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Gegenstimme zuhanden vom Bundesrat. Und die grosse Herausforderung ist jetzt schon hier in dem Verhandlungsmandat, sofern der Bundesrat das beschließt, wo ich jetzt mal zuversichtlich davon ausgehe, dass wir auf der Gegenseite oder mit dem Verhandlungspartner wirklich sich innerhalb von den Leitplanken, wo Politik und auch Kantone gehen, dass man sich dort drinnen bewegt und dann letztlich hoffentlich ein mehrheitsfähiges Verhandlungsergebnis erreicht. Und da hat es schon gewisse Stolpersteine oder gewisse Hürden, die genommen werden müssen, wo die Kantone, aber auch die Wirtschaft, die Ökonomie, wie es auch beispielsweise darauf hingewiesen hat, die ganz wichtig sind, die man soll beachten in diesen Verhandlungen. Kommen wir aber allenfalls noch drauf.
Mhm. Was wäre das denn aus Ihrer Sicht?
Ja, für die Kantone ist es sicher ganz wichtig, dass man beispielsweise gerade in dieser ganzen Thematik vom Aufenthaltsrecht, also die sogenannte UBRL oder Unionsbürgerrichtlinie, dass man dort kein Unterlaufen hat von der Sozialhilfe. Das ist der Kanton wichtig, weil sie gehen davon aus, dass das sonst nicht mehrheitsfähig ist. Es ist auch wichtig, unserer Auffassung nach, dass bei diesen Verhandlungen in diesem Bereich die Integrationskriterien, die wir schon haben, dass die weiterhin Gültigkeit haben, also auch dem sind unsere Werte beachtet werden müssen, unser Rechtssystem muss beachtet werden. Dann haben wir Bereich wie Rechtsübernahme, dynamische Rechtsübernahme, muss man erklären, dass das nicht eine automatische Rechtsübernahme ist, sondern es gilt weiterhin unser und muss weiterhin unser schweizerischer Gesetzgebungsprozess gelten. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das kann erklären kann, ist auch so angedenkt, dem Common Understanding, wie sie jetzt auch den ersten Aussagen vom Verhandlungspartner auch so akzeptiert. Und letztlich ist es auch ein wichtiger Punkt und sicher auch nicht ganz einfach zu erklären, für was braucht es jetzt ein Streitbeilegungsverfahren? Was macht so ein Schiedsgericht? Es geht bei diesen Streitigkeiten, in Anführungs- und Schlusszeichen, nicht um Rechtsstreitigkeiten zwischen Firmen oder zwischen Einwohnerinnen oder Bürgern, sondern da geht es darum, um politische Auslegungsstreitigkeitsfragen, wenn man ein Zugangsabkommen, also ein verhandeltes Abkommen, nachher nicht ganz einig ist, wie man das jetzt tut, anwenden. Und für das hat man bisher eine Regelung gehabt, wo in einem gemischten Ausschuss, wenn es keine Regelung gegeben hat, keine Lösung gegeben hat, einfach stehen geblieben ist. Und nachher zu eben halt Kündigungen teilweise von Abkommen geführt hat. Und da hat man jetzt mit so einem Schiedsgericht paritätisch zusammengesetzt, eine klare Regel.
Dass in dem, was ein bisschen die Punkte daraus sagst, das braucht es auch aus Sicht der Kantone Verbesserungen hier, damit schlussendlich die bilateralen Trio Erfolg haben in der Schweiz.
Also, ich glaube auf jeden Fall, und es braucht jetzt auch einen Tatbeweis, oder? Auch seitens vom Verhandlungspartner. Also für uns ist es wichtig, dass die bisher abgeschlossenen Marktzugangsabkommen wieder gelebt werden können, dass es unseres Erachtens unerlässlich ist, dass wir wieder Zugang haben zu den Forschungs- und Bildungsprogrammen Horizon, Erasmus. Das ist für die Wirtschaft, für die Forschung, für unsere Bildungsinstitute wie auch ETH, Forschungsinstitut, PSI, unglaublich wichtig. Und da erwarten die Kantone und haben eine klare Forderung formuliert am Bundesrat, dass er soll schauen in den Verhandlungen, dass die EU bereits bei der Aufnahme jetzt von den Verhandlungen schon eben die Schweiz wieder zulässt zu diesen wichtigen Abkommen. Wir sind überzeugt, dass auch die EU kann von dem profitieren. Da profitieren beide davon. Und da hoffen wir, dass es ein erstes Zeichen gibt. Wir werden es sehen im Bälde.
Mhm. Genau. Du hast vorhin gesagt, dass 24 Kantone haben zugestimmt zu der Stellungnahme. Nur ein Kanton hat es nicht unterstützt und einer hat sich enthalten. Wieso besteht so eine grosse Einigung praktisch zwischen allen Kantonen in dieser Frage?
Ja, ich glaube, man hat sich sehr, sehr intensiv einmal damit befasst. Eben alle Kantonsregierungen. Alle Kantonsregierungen haben sich mit dem Entwurf von dieser Stellungnahme und auch von dem Verhandlungsmandatsentwurf vom Bundesrat intensiv auseinandergesetzt, haben Fragen gestellt, haben Input können geben. Wir haben die nachher eben in der Konferenz der Kantonsregierungen an einer außerordentlichen Plenarversammlung diskutiert. Vorgängig zwei Konsultationsrunden gemacht bei allen Kantonsregierungen. Und ich glaube, die Erkenntnis von der Wichtigkeit von diesen geregelten Bezügungen, dass man jetzt soll Verhandlungen aufnehmen soll. Es geht ja nicht um ein Verhandlungsergebnis. Es geht darum, dass man überhaupt wieder startet mit diesen Verhandlungen. Man hat schon viel auf technischer Ebene verhandelt. Man hat ein Common Understanding erreicht. Das ist schon sehr, sehr weit, weit fortgeschritten. Aber dass man das muss haben, da herrscht Einigkeit und das ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen auch für den Bundesrat.
Mhm. Was noch spannend ist, ist, dass eigentlich bei den Kantonen ja über Parteigrenzen hinaus auch eine Unterstützung für das Mandat besteht. Das ist ja teilweise, wenn man in der Konsultation in der Kommission sieht, auch nicht immer der Fall. Wieso ist das bei den Kantonen so stark?
Gut, Kantone sind natürlich auch politisch, die Regierungen sind auch politisch zusammengesetzt, weil sie ja letztlich auch von politischen Parteien nominiert werden. Aber die Regierungen sind sich natürlich gewöhnt, die Parteipolitik in den Hintergrund zu stellen. Oder? Wenn man als Exekutive muss, sei es für den Kanton oder für das Land sorgen. Und da hat es immer verschiedene Haltungen und Auffassungen, die müssen Platz haben. Und am Schluss ist es immer eine Güterabwägung, was ist das Beste für das Land, was ist das Beste für den Kanton. Und da haben die Regierungen schon auch eine gewisse Übung. Der Nationalrat hat einen anderen Auftrag. Oder der politisiert sehr stark, schaut auch für das Wohl des Landes. Der Ständerat hat beides ein bisschen. Der schaut auch als Standesvertretung für die Interessen von seinen Kantonen oder von den Kantonen als Gesamt und eben auch natürlich politische Interessen.
Jetzt hast du es vorher gesagt, wir haben noch kein Verhandlungsergebnis. Wir stehen eigentlich noch vor den Verhandlungen. Die sollten im Anfang März voraussichtlich, wird der Bundesrat das finale Verhandlungsmandat verabschieden und dann in die Verhandlungen rein starten. Das Ziel, das beide Parteien herausgegeben haben, ist, dass man es bis Ende Jahr abschliessen kann, die Verhandlungen. Was erhoffst du dir von diesen Verhandlungen, wenn die kommen?
Ja, also ich hoffe mir schon, dass man, ein Verhandlungsergebnis hat, das unsere schweizerischen Werte und Grundsätze respektiert. Ich glaube, sonst hat das keine Chancen und das haben jetzt auch alle Stellungnahmen und alle, die konsultiert wurden, sind eigentlich relativ deutlich gesagt. Ich erwarte auch ein Ergebnis, das uns wieder Rechts- und Planungssicherheit gibt für unsere Wirtschaft, für die Forschung und Bildung auch. Und letztlich muss man auch immer sehen, auch Europa profitiert von unserem wichtigen Wirtschaft- und Forschungsraum. Und denke ich, Pharma-Bereich, Pharmaindustrie, Medizinalbereich, das sind Gebiete, wo nicht nur wir profitieren, wenn wir geregelte Beziehungen haben, sondern umgekehrt auch. Also ich gehe davon aus, und das sieht man auch, wenn man das Common Understanding liest und was bis jetzt gegangen ist, dass das Interesse ganz offensichtlich auch seitens von der EU ist, von unserem Verhandlungspartner.
Die Kantone sind ja vielfach zu Schreiben gezogen worden, auch in die Vorverhandlungen. Und jetzt geht es in die Verhandlungen rein. Wie werden die Kantone dort einbezogen? Oder wie wollen sie auch aus Kantone eingehen in diesen Verhandlungen rein?
Also man muss ganz klar sagen, an den Verhandlungen nehmen die Kantone nicht teil. Das ist Sache des Bundes, also der Bundesrat führt die Verhandlungen. Aber, wie gesagt, aufgrund von der direkten Betroffenheit der Kantone im Ergebnis hat der Bundesrat, KDK und auch die Wirtschaftsverbände und auch die Sozialpartner beispielsweise ja auch schon bei der Erarbeitung von dem Verhandlungsmandatsentwurf einbezogen, sowohl auf technischer Ebene, also da hat man sehr intensiv auch Kantone gefragt, wie könnt ihr so etwas überhaupt umsetzen? Nicht, dass man in eine Verhandlung einsteigt, wo man von vornherein weiss, das geht gar nicht. Also das war wichtig, dass man das gemacht hat. Und auch jetzt wieder werden sich politische Fragen sicher ergeben, Fragen, die Auswirkungen auf Kantone haben. Und diese Fragen sollen auch mit Direktorenkonferenzen, die in ihrem Bereich wieder fachlich auch zuständig sind, in Ausschüssen, in Kommissionen auch von der KDK diskutiert werden und austauscht werden. Und da haben wir schon ein Absichtsbezeugnis vom Bundesrat, dass er das wieder gleich macht, wie er es bei der Erarbeitung vom Verhandlungsmandat gemacht hat.
Der Bundesrat hat jetzt verschiedene Elemente aufgenommen, die genannt worden sind in diesen Konsultationen. Und ich gehe davon aus, dass er die dann auch so in den Verhandlungen probiert zu erreichen. Wie schätzt du so ein bisschen die Erfolgschancen ein jetzt in diesen Verhandlungen? Können wir nächstes Jahr über die bilateralen 3 reden, über das Verhandlungsergebnis?
Also ich schätze sowohl Zeitplan wie auch Erfolgschancen schätze ich als gut ein für die Verhandlungen, dass wir das Verhandlungsergebnis eben, ich hoffe in dem Sinn, wie ich es vorhin gesagt habe, überkommt. Man hat sehr viele technische Gespräche geführt mit den Verhandlungspartnern, hat auch sicher schon sehr viele grundlegende Fragen können klären. Und ich glaube, entscheidend wird dort sein, auch wie innenpolitisch mehrheitsfähig denn so ein Ergebnis ist. Da fängt natürlich jetzt schon das Ringen an, auch innenpolitische Forderungen, die teilweise vielleicht nur im Entfernten sind, etwas mit den außenpolitischen Verhandlungen zu tun haben, werden natürlich jetzt gebracht. Also, ich glaube, es ist einfach wichtig am Schluss, dass keine sich eine Schlechterstellung beispielsweise im Lohnschutz gegeben wird, dass man die Regelung vom Aufenthalt kann so unterlaufen, wie ein Sozialwerk hat und auch unsere Rechtsordnung und der Gesetzgebungsprozess respektiert werden. Ich glaube, das sind wirklich Ansprüche, die wir zu Recht haben dürfen. Und da bin ich zuversichtlich, auch bezüglich Zeitplan bin ich zuversichtlich, dass das möglich ist, dass bis Ende Jahres ein Verhandlungsergebnis könnte vorliegen. Und nachher kommt natürlich bei uns der innenpolitische Prozess mit Abstimmung und wird ja eine Volksabstimmung geben. Und das wird dann auch seine Zeit wieder in Anspruch nehmen. Also 25, 26 ist wahrscheinlich dort der Zeithorizont.
Wie sieht der Prozess aus, wenn die Verhandlungen abgeschlossen werden seitens Kantonen? Gibt es da auch noch eine Vernehmlassung?
Ja, weil Betroffenheit ist ja nicht weniger, oder? Es wird auch da wieder Auswirkungen haben auf Kantone, wo das Verhandlungsergebnis, wenn es denn so umgesetzt würde, müssten mittragen und letztlich Konsequenzen auch tragen. Und darum werden die Kantone nach Vorliegen vom Verhandlungsergebnis sicher auch wieder erneut konsultiert.
Dann sind wir gespannt, wie sich das in diesem Jahr entwickelt. Herzlichen Dank, dass du uns hier ein paar Insights gegeben hast, wie die Sicht der Kantone auf die bilateralen drei ist. Damit sind wir am Ende angelangt vom heutigen Podcast. Was sollen die Hörerinnen und Hörer von der heutigen Folge mitnehmen?
Ja, ich glaube, es wäre schön, wenn man den Bundesrat jetzt seine Arbeit machen lässt. Also wenn ein Verhandlungsmandat fließt, dass er mit dem Verhandlungspartner verhandeln kann und dass nicht einfach alles schon schlecht geredet wird, bevor man überhaupt das Ergebnis hat.
Das ist ein schönes Schlussstatement. Herzlichen Dank. In der nächsten Folge darf ich Matthias Leuenberger, Landeschef von Novartis Schweiz, im Podcast begrüßen. Was hättest du für eine Frage an ihn in Bezug auf die bilateralen drei und die Weiterentwicklung des bilateralen Wegs?
Ja, es ist sicher interessant, wie er es beurteilt als Vertreter von der Wirtschaft, als Vertreter von der Pharmaindustrie, die ein ganz wichtiger Pfeiler ist in der Schweiz, gerade auch beispielsweise in der Nordwestschweiz, wie er das beurteilt, wie wichtig also es ist, dass man da wieder geregelte Beziehungen hat und sicher auch, wie die Wirtschaft sich soll einbringen soll, denn wenn auch ein Verhandlungsergebnis vorliegt, dass man sich da auch engagiert, ob das der Fall wird sein oder nicht, das wären sicher spannende Fragen.
Die wird ihm sicher sehr gerne stellen. Herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast für das heutige Gespräch.
Danke vielmals, Nicole.
Und danke an euch alle, dass ihr heute dabei seid beim heutigen Podcast. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ademinang.